Herr, du bist so unfassbar groß und das wollen wir dir jetzt auch zusingen. Und wir wollen dir Danke sagen für alles, was du uns gegeben hast bisher. Und ja, bitte lass uns auch einfach erkennen, wie herrlich du bist, wie groß du bist, wie schön du bist. Amen.
Also es ist so, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du in der Bibel liest und du Dinge nicht verstehst. Es ist ganz unterschiedlich, wie Leute damit umgehen. Was ich richtig oft höre, wenn Leute Bibel lesen und der Text sagt einem nichts oder so, dann denkt man entweder, bringt gar nichts, oder man denkt vielleicht, das Problem ist bei mir oder irgendwie, Gott zeigt mir nichts und so. Und ich glaube, das ist ein Feld, wo ganz viel Schräges reinkommt. Weil wir sind ja voll auf dem Weg, einfach, und mit der Zeit dürfen wir auch immer tiefer in Gottes Wort reinwachsen. Und wir vertrauen ja drauf, und das ist krass, gell? Ich weiß, viele von euch würden es wahrscheinlich krass hypen, wenn sie jetzt rauslaufen würden, draußen spazieren gehen, auf dem Weg zum Volleyball, und plötzlich hätten sie eine Engelerscheinung und sagt, Gott sagt dir, ... Und wenn das so wäre, kann passieren, Gott kann das machen, alles klar, bin mal gespannt, was der Engel zu dir sagt, nur aus Gottes Sicht ist es nicht mehr oder weniger wert, wie das, was er uns in seinem Wort sagt. Und ich weiß nicht, ob du so auf die Bibel schaust. Jungs, habt ihr es da vorne? Ich weiß nicht, ob du so auf sein Wort schaust, nämlich, dass du sagst, krass, jedes Wort hat Gott eingegeben, hat Gott sich so gedacht, ist vom Heiligen Geist so geworden, dass Gott damit zu uns spricht. Und es ist schon klar, manche Texte liest man dann und denkt so, Junge, was will denn Gott mir jetzt gerade dadurch sagen? Was wollte er uns als Menschheit dadurch sagen? Was sagt es über ihn? Was sagt es über mich? Ich habe keinen Plan. Kann sein, dass es dir manchmal so geht. Ging dir bisher vielleicht oder geht dir vielleicht jetzt auch mit diesen Kapiteln, in die wir euch mit reinnehmen wollen, so? Und ich mache dir Mut, jetzt gleich mitzubeten und Gott zu sagen, Herr, öffne mir die Augen für das, was du sagst. Und dann gebe ich euch auch einen Job für dieses Theaterstück, das ihr jetzt in den nächsten halben, dreiviertel Stunde mit verfolgen dürft, nämlich mitzugehen und zu überlegen, warum wollte Gott, dass diese Kapitel in seinem Wort stehen, warum hat es sein Geist so gelenkt, was will er uns damit lehren und was will er uns damit sagen? Und da kommen wir dann danach so kurz ein bisschen in großer Runde brainstorming-mäßig ins Gespräch. Bin gespannt auf eure Gedanken, aber denkt mal mit bei dem Ganzen und macht euch gerne Notizen parallel. Was will Gott uns dadurch zeigen? Was will er uns damit sagen durch dieses lange theatralisch-theatermäßige Streitgespräch? Und dafür will ich jetzt noch beten und lade ich ein, mitzubeten. Herr, danke, dass du unter uns bist. Danke für dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns reinführst in auch eine tiefe Achtung für dein Wort. Es sind Worte Gottes, auf die wir jetzt hören dürfen. Das an sich ist schon besonders. Du siehst, wie schwer das auch mir und uns manchmal fällt, wenn wir keinen Zugang zu finden, wenn wir es nicht so richtig verstehen, wenn wir es nicht einordnen können. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, auch heute Abend, wenn wir jetzt auf deine Worte hören. Zeig uns, was du uns damit sagen willst. Leite du uns und segne du die Zeit jetzt. Amen. Wir nehmen euch mit hinein mit unserer Darbietung in die Zeit von Hiob. Das Leid ist passiert. Hiob, die Freunde Eliphas, Bildad und Zophar besuchen Hiob und haben mit ihm tagelang geschwiegen. Und nun bricht Hiob sein Schweigen. Ihr habt heute Mittag, für die, die da waren, schon tief mitgekriegt, welchen Schmerz Hiob ausdrückt. Und dann entwickelt sich ein intensives Gespräch.
Ausgelöscht soll der Tag meiner Geburt sein. Warum starb ich nicht bei meiner Geburt? Gleich als ich aus dem Leib meiner Mutter kam. Vor lauter Seufzen kann ich nichts mehr essen. Meine Klagen strömen aus mir wie Wasser. Was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Und wovor ich entsetzt zurückschrak, ist mir zugestoßen.
Wirst du mir geduldig zuhören, wenn ich es wage, ein Wort an dich zu richten? Denn ich kann nicht länger schweigen. Früher hast du vielen Menschen Mut gemacht. Du hast die gestärkt, deren Hände kraftlos wurden. Wer ins Stolpern geriet, den richteten deine Worte auf. Und wer beinahe in die Knie ging, fand bei dir Halt. Doch kaum bricht das Unglück über dich herein, verlierst du den Mut. Trifft es dich selbst, bist du entsetzt. Macht es dich etwa zuversichtlich, dass du Gott stets gefürchtet hast? Erfüllt es dich mit Hoffnung, dass dein Lebenswandel immer untadelig war? Denk mal darüber nach. Kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses sät, der wird auch Unheil und Böses ernten. Gott vernichtet solche Menschen mit einem Hauch aus seinem Mund. Sie verschwinden im Auflodern seines Zorns. Wenn sie auch wie die Löwen brüllen und wie die Junglöwen knurren, müssen sie doch verstummen und können nichts mehr ausrichten. Sie gehen zugrunde wie ein Löwe ohne Beute und ihre Kinder werden zerstreut wie die jungen Löwen. Eine Botschaft hat mich im Geheimen erreicht. Sie wurde mir ins Ohr geflüstert. Sie kam in einer nächtlichen Vision, die meine Gedanken bewegte, als die anderen in tiefem Schlaf lagen. Furcht packte mich. Ich zitterte und bebte vor Schreck. Ein Geist streifte an meinem Gesicht vorbei, sodass mir die Haare zu Berge standen. Er stand vor mir, doch ich konnte ihn nicht erkennen. Vor meinen Augen erschien eine Gestalt und eine Stimme wisperte: Kann denn ein Sterblicher gerechter sein als Gott? Kann denn ein Mensch reiner sein als sein Schöpfer? Wenn Gott nicht einmal seinen Engeln vertraut und ihnen ihre Fehler vorhält, wie viel weniger wird er denen vertrauen, die in Lehmhäusern wohnen? Ihr Stoff ist der Staub und sie werden zerdrückt wie Motten. Am Morgen leben sie und am Abend sind sie tot. Sie gehen dahin, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ist es nicht so? Wenn ihr Zelt abgebrochen wird, dann sterben sie und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Du kannst um Hilfe rufen, doch wer sollte dir antworten? An welchen Engel willst du dich wenden? Denn der Ärger bringt den Narren um und den Unverständigen tötet sein Aufbegehren. Ich habe selbst beobachtet, wie ein solcher nah Wurzeln schlug. Aber plötzlich ging der Ort, an dem er wohnte, zugrunde. Seine Kinder sind ohne Zuflucht. Ihre Rechte werden mit Füßen getreten und es ist keiner da, der sich um sie kümmert. Seine Ernte wird von den Hungrigen gestohlen. Sie greifen sogar durch die Dornenhecken und sein Reichtum stillt den Durst anderer. Doch das Böse, das sprießt nicht aus dem Boden. Und Unglück wächst nicht auf dem Acker, sondern der Mensch ist dazu bestimmt, sich abzumühen, so wie es den Funken bestimmt ist, aus dem Feuer emporzufliegen. An deiner Stelle würde ich mich an Gott wenden und meine Sache in seine Hände legen, denn er tut große Dinge, die niemand begreifen kann. Er vollbringt unzählige Wunder. Er schenkt der Erde Regen und schickt den Feldern Wasser. Er erhebt den Niedrigen und schenkt den Trauernden großes Glück. Er vereitelt die Pläne der Hinterlistigen, sodass sie sich umsonst anstrengen. Den Weisen lässt er ihre Klugheit zur Falle werden. Und die Listigen lässt er über ihre eigenen Pläne stolpern. Am Tag begegnen sie der Nacht und am hellen Mittag tappen sie wie Blinde in der Dunkelheit. Er rettet den Armen vor der scharfen Zunge des Starken. Er befreit ihn aus der Gewalt des Mächtigen. Und so haben auch die Schwachen Hoffnung und der Bosheit wird das Maul gestopft. Wie gut hat es ein Mensch, der von Gott auf den richtigen Weg zurückgebracht wird. Wehre dich also nicht dagegen, wenn der Allmächtige dich erzieht. Denn er fügt zwar Wunden zu, aber er verbindet sie auch. Er zerschlägt, aber seine Hände heilen auch. Er rettet dich wieder und wieder aus deiner Angst, wendet immer neu ein böses Ende von dir ab. In der Hungersnot bewahrt er dich vor dem Tod, im Krieg vor dem Schwert. Wenn Verleumdungen wie Peitschenhiebe kommen, bist du geborgen. Und wenn Zerstörung um sich greift, brauchst du nicht zu befürchten, dass sie dich erreicht. Über Unterdrückung und Hunger wirst du nur lachen. Wilde Tiere werden dich nicht erschrecken. Deine Felder werden von Steinen verschont bleiben und wilden Tieren werden Frieden mit dir halten. Du wirst merken, dass deinem Haus nichts Unerfreuliches geschieht. Wenn du deinen Besitz anschaust, wird nichts fehlen. Und du wirst erleben, dass du viele Nachkommen haben wirst. Sie werden so zahlreich sein wie das Gras auf der Erde. Du wirst ein hohes Alter erreichen. Und wenn du stirbst, wird die reiche Ernte deines Lebens eingebracht. Dies alles haben wir erforscht. Und so ist es. Höre auf meinen Rat und nimm ihn dir zu Herzen.
Wenn man meinen Unmut wiegen und meinen Kummer auf die Waage legen könnte, dann wären sie schwerer als der Sand am Meer. Und deshalb habe ich so unbedacht geredet. Denn der Allmächtige hat mich mit Pfeilen getroffen. Ihr Gift dringt tief in meine Seele ein. Gott hat sich zur Schlacht gegen mich aufgestellt und überfällt mich mit seinen Schrecken. Habe ich etwa keinen Grund zu klagen? Die Wildesel schreien, wenn sie kein grünes Gras finden, und die Ochsen brüllen, wenn sie nichts zu fressen haben. Eine fade Speise isst man nicht ohne Salz, und rohes Eiweiß ist ganz ohne Geschmack. Ich sträube mich dagegen, es auch nur anzufassen. Mich ekelt davor, wie vor verdorbener Nahrung. Ach, wollte sich meine Bitte erfüllen, würde Gott meine Hoffnung wahrmachen. Würde er sich doch entschließen, mich zu vernichten. Ich wünschte, er würde seine Hand ausstrecken und mich töten. Dann hätte ich zumindest einen Trost und würde trotz meiner Schmerzen vor Freude springen, denn die Gebote des Heiligen habe ich nie missachtet. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Ist denn meine Kraft so unerschütterlich wie ein Fels? Ist mein Körper etwa aus Eisen gemacht? Nein, ich bin völlig hilflos. Mir ist alles entrissen worden, worauf ich mich stützen könnte. Zu einem Freund, dem es schlecht geht, sollte man freundlich sein, selbst dann, wenn er den Allmächtigen nicht mehr fürchtet. Doch meine Freunde verhalten sich mir gegenüber wie ein trügerischer Bach. Erst ist er nur ein Rinnsal, aber im Frühjahr schwillt er zur reißenden Flut an, die alles überschwemmt. Eis und geschmolzener Schnee trüben sein Wasser. Doch wenn die heiße Jahreszeit kommt, versickert er. Der ganze Bach verdampft in der Hitze. Die Karawanen verlassen ihren Weg, um sich zu erfrischen. Doch sie finden nichts zu trinken und kommen in der Wüste um. Voller Hoffnung halten die Karawanen aus Thema und Saba nach ihm Ausschau. Doch wenn sie kein Nass finden, werden ihre Hoffnungen zerschlagen. Sie kommen hin und finden nur trockenen Sand. Und genau so geht es mir jetzt mit euch. Ihr seht, wie schlecht es um mich steht. Und euch graut davor. Habe ich euch etwa gebeten, gebt mir etwas von eurem Vermögen. Helft mir mit einem Bestechungsgeld aus. Rettet mich vor meinen Feinden. Kauft mich von erpresserischen Bösewichten frei. Alles, was ich will, ist eine Antwort. Dann werde ich schweigen. Sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Ein aufrichtiges Wort mag schmerzlich sein, aber was wollt ihr mir mit eurer Zurechtweisung sagen? Wollt ihr meine Worte tadeln? Die Verzweiflung, die aus ihnen spricht, scheint ihnen gar nicht zu hören. Ihr würdet sogar über ein Waisenkind würfeln oder einen Freund verschachern. Bitte seht mich an. Würde ich euch ins Gesicht lügen? Hört endlich auf, mir Unrecht zu tun, denn noch bin ich im Recht. Glaubt ihr, dass ich lüge? Sollte ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht kennen? Hat der Mensch nicht ein schweres Los zu tragen? Sein Leben lang geht es ihm nicht besser als einem Knecht. Wie ein Arbeiter in der Sonnenhitze sehnt er sich nach Schatten. Wie ein Knecht wartet er auf seinen Lohn. Auch mir sind Monate der Enttäuschung beschieden worden und Nächte des Elends muss ich durchmachen. Wenn ich mich schlafen lege, denke ich, wann endlich ist die Nacht vorbei? Wann kann ich wieder aufstehen? Doch dann wälze ich mich bis zum Morgen hin und her, weil die Nacht sich endlos herzieht. Mein Körper ist mit Würmern und Wundkrusten bedeckt. Die Haut bricht auf und Eiter fließt heraus. Meine Tage eilen schneller dahin als ein Weberschiffchen. Sie entschwinden ohne Hoffnung. Oh Gott, bedenke doch, dass mein Leben im Nu vorbei ist und dass ich das Glück nie wiedersehen werde. Wer nach mir schaut, wird mich nicht mehr sehen. Suchen deine Augen nach mir, bin ich nicht mehr da. Du siehst mich jetzt, aber nicht mehr lange. Deine Augen ruhen auf mir, doch eines Tages werde ich nicht mehr da sein. Wie sich eine Wolke auflöst und verschwindet, so kommt niemand, der ins Totenreich hinuntergefahren ist, wieder herauf. Er hat sein Haus für immer verlassen. An seinem Wohnort kennt man ihn nicht mehr. Und darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Ich muss meine Klagen loswerden. Bin ich denn das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du mich so streng bewachen lässt? Denn ich denke, mein Bett wird mich trösten. Ich will versuchen, mein Elend im Schlaf zu vergessen. So erschreckst du mich mit Träumen und ängstig mich mit Visionen. Lieber ließ ich mich erwürgen, lieber wäre ich tot, statt als ausgemergeltes Gerippe weiterzuleben. Ich gebe auf. Ich will nicht noch länger weiterleben müssen. Lass mich in Ruhe, denn von meinem Leben ist nicht mehr viel übrig. Was ist der Mensch, dass du so großes Aufheben um ihn machst? Warum achtest du auf ihn? Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick des Tages. Wie lange willst du mich noch so beobachten? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Nur einen Augenblick? Habe ich gesündigt? Was habe ich dir getan, du Wächter der Menschheit? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? Bin ich dir eine Last? Warum vergibst du mir nicht meine Sünde und nimmst nicht meine Schuld von mir? Denn bald lege ich mich in den Staub und sterbe. Wenn du mich dann suchst, bin ich fort.
Wie lange willst du noch so weiterreden? Deine Worte brausen daher wie ein tobender Orkan. Sollte Gott etwa seine Rechtsprechung verdrehen? Oder wird der Allmächtige das Recht beugen? Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben. Das hat Gott ihnen übel genommen und darum haben sie ihre verdiente Strafe erhalten. Wenn du nun aber ernsthaft nach Gott suchst den Allmächtigen um Gnade anflehst und wenn du dabei rein und untadelig bist, dann wird er sich erheben und dein glückliches Heim wiederherstellen. Im Vergleich zu dem, was du dann hast, wird dir dein früherer Besitz ganz armselig vorkommen. Frag doch die Generationen vor dir und sieh dir die Fülle der Erfahrungen deiner Vorfahren an. Denn wir wurden erst gestern geboren und können deshalb nur wenig von Gott wissen. Unsere Tage auf der Erde sind kurzlebig, wie ein Schatten. Doch sie, die vor uns kamen, können dich was lernen. Bei ihnen wirst du verlässliches Wissen finden. Kann Schilfrohr wachsen, wo kein Sumpf ist? Kann Riedgras ohne Wasser gedeihen? Schon der Blüte vertrocknet es, noch bevor es reif zum Schneiden ist. Und genauso ergeht es dem Menschen, der Gott vergisst. Die Hoffnung des Gottlosen führt ins Nichts. Alles, worauf er zählt, vergeht. Er sucht Halt an Spinnweben. Er sieht sein Haus als seine Sicherheit an, doch es hat keinen Bestand. Er versucht es festzuhalten, doch es bleibt nicht stehen. Zuerst ist der Gottlose wie eine üppige Pflanze, die in der Sonne gedeiht und ihre Zweige über den Garten ausbreiten. Ihre Wurzeln reichen tief in den felsigen Grund. An den Steinen findet sie Halt. Doch wenn sie ausgerissen wird, kann sich niemand an sie erinnern. So sieht dann auch das glückliche Ende des Gottlosen aus. Und aus der Erde gehen andere hervor und nehmen seinen Platz ein. Doch bedenke, ein schuldloser Menschen wird Gott nicht ablehnen, ebenso wenig wie er den Übeltätern eine helfende Hand reicht. Er wird es schenken, dass du wieder lachen kannst und dass du vor Freude jubelst. Deine Gegner aber werden bloßgestellt und die Häuser der Gottlosen werden dem Erdboden gleichgemacht werden.
Ja, ich weiß, dass es so ist. Doch wie kann ein Mensch in Gottes Augen schuldlos sein? Wenn es jemand darauf anlegte, mit Gott zu streiten, so könnte er ihm von 1000 Fragen nicht eine einzige beantworten. Gott weiß alles und ist allmächtig. Wer war jemals so klug und so stark, dass er Gott die Stirn geboten hätte und mit heiler Haut davongekommen wäre? In seinem Zorn lässt er Berge ohne ersichtlichen Grund einstürzen und erschüttert die Erde bis in ihr Fundament. Wenn er es anordnet, geht die Sonne nicht auf und die Sterne scheinen nicht. Er allein hat den Himmel gespannt. Er schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. Er hat die Sterne geschaffen. Den Bären, den Orion, die Plejaden und das Kreuz des Südens. Seine Werke sind zu wunderbar, als dass ein Mensch sie begreifen könnte. Er vollbringt unzählige Wunder. Und doch, wenn er sich mir nähert, kann ich ihn nicht sehen. Wenn er an mir vorbeigeht, erkenne ich ihn nicht. Und wenn er sich entfernt, merke ich es nicht. Wenn er etwas wegnimmt, wer könnte ihn aufhalten? Wer wagt es, ihn zu fragen, was tust du da? Und Gott hält seinen Zorn nicht zurück. Selbst die stärksten feindlichen Kräfte müssen sich ihm unterwerfen. Wer also bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte und ihm gegenüber die richtigen Worte finden könnte. Selbst wenn ich unschuldig wäre, könnte ich mich nicht verteidigen. Mir bliebe nur, ihn als meinen Richter um Gnade anzuflehen. Und auch wenn ich ihn anklagte und er mir antwortete, könnte ich doch nicht glauben, dass er mich wirklich anhört. Wie ein Orkan würde er mich niederwerfen und mir ohne Grund noch mehr Wunden zufügen. Er würde mir keine Zeit lassen, Atem zu holen, sondern würde mich mit Bitterkeit und Leid sättigen. Wollte ich sehen, wer der Stärkere ist, würde er sagen, hier bin ich. Und wollte ich ihn vor Gericht bringen, würde er mich fragen, wer will mich vorladen? Auch wenn ich im Recht wäre, müsste ich mich selbst schuldig sprechen. Und auch wenn ich unschuldig wäre, würde ich vor ihm als Schuldiger dastehen. Ich bin schuldlos, aber das ändert nichts. Das Leben bedeutet mir nichts mehr. Es läuft doch alles aufs Gleiche hinaus. Deshalb sage ich, er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Fällt ein Land in die Hände eines Gottlosen, dann macht er die Augen der Richter blind für das Recht. Wer könnte das tun, wenn nicht er? Schnell wie ein Läufer eilt mein Leben dem Ende zu. Es vergeht wie im Flug und mir steht nichts Gutes mehr bevor. Mein Leben schießt vorbei wie ein schnelles Boot, wie ein Adler, der auf seine Beute herabstößt. Selbst wenn ich mir sagte, ich will meine Trauermiene ablegen und ein fröhliches Gesicht zeigen, hätte ich doch Angst vor weiteren Schmerzen. Denn ich weiß, dass du, Gott, mich nicht freisprechen wirst. Ich werde auf jeden Fall für schuldig befunden. Wozu soll ich mich also noch anstrengen, wenn ohnehin alles ins Leere läuft? Wenn ich mich mit Schnee wüsche und meine Hände mit Lauge reinigte, würdest du mich in ein Schlammloch werfen und ich wäre so schmutzig, dass meine eigenen Kleider sich vor mir ekelten. Gott ist kein Sterblicher wie ich. Deshalb kann ich nicht mit ihm streiten und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Doch gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Ich wollte, Gott würde mich nicht mehr mit Schicksalsschlägen verfolgen. Denn ich möchte mich nicht ständig vor weiteren Katastrophen fürchten müssen. Dann könnte ich ohne Angst zu ihm sprechen. Doch das ist mir jetzt nicht mehr möglich. Mein Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht wie einen Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Du hast mich selbst geschaffen. Warum verwirfst du mich, während du die bösen Menschen zu Ehren bringst? Sind deine Augen nur wie die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie die Menschen sie sehen? Ist deine Lebensspanne nur wie die eines Menschen bemessen? Ist dein Leben so kurz, dass du dich beeilen musst, mir meine Schuld nachzuweisen und eine Sünde bei mir zu finden, obwohl du weißt, dass ich kein Bösewicht bin und dass es niemanden gibt, der mich vor dir retten kann? Du hast mich mit deinen Händen geschaffen. Du hast mich gemacht, Gott. Und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten. Bedenke doch, dass du mich wie Ton geformt und gestaltet hast. Willst du, dass ich nun zu Staub zerfalle? Hast du mich nicht geformt, im Leib meiner Mutter gestaltet? Du hast mich mit Haut und Fleisch umkleidet, hast meine Knochen und Sehnen zusammengeführt. Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt. Doch du hattest deine eigenen Beweggründe dafür und nun erkenne ich deine wahre Absicht. Du wolltest mich beobachten, um mich bei einer Sünde zu erwischen, um mich nicht mehr davon freizusprechen. Weh mir, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Doch auch wenn ich schuldlos blieb, sollten mich Scham und Elend erfüllen, sodass ich nicht mehr wagte, den Kopf zu erheben. Und wenn ich es doch noch dennoch täte, würdest du mich wie ein Löwe jagen und deine schreckliche Macht an mir erweisen. Ständig würdest du neue Zeugen zur Anklage gegen mich aufstellen. Dein Zorn würde unaufhörlich wachsen und du würdest mich so heftig angreifen, wie eine Armee von frisch zum Kampf erschienenen Soldaten. Warum nur hast du mich aus dem Leib meiner Mutter kommen lassen? Ich hätte sterben und niemals zum Vorschein kommen sollen. Dann wäre es, als ob es mich nie gegeben hätte. Ich wäre vom Mutterleib aus ins Grab gefahren. Mir bleibt nur noch wenig Zeit, deshalb lass mich in Ruhe. Schau weg von mir, dass ich mich wenigstens für einige Augenblicke freuen kann, bevor ich mich auf den Weg ins Land der Dunkelheit und Verzweiflung mache, um nie wieder zurückzukehren. Es ist ein dunkles Land der undurchdringlichen Finsternis, wo das Chaos herrscht und selbst das Licht noch so dunkel ist wie die tiefste Mitternacht.
Muss diesem Redestrom nicht irgendjemand Einhalt gebieten? Wie könnte ein Schwätzer Recht behalten? Soll ein Gefasel uns etwa mundtot machen? Damit du Gott verhöhnen kannst? Ohne dass dich jemand zurechtweist? Du behauptest, was ich sage, ist richtig. Und ich stehe schuldlos vor Gott da. Oh, Gott würde selbst das Wort ergreifen und dir widersprechen. Er würde dir die verborgenen Tiefen der Weisheit lehren, die für den menschlichen Verstand nicht leicht zu verstehen sind. Hör mir zu, Hiob. Ich bin mir sicher, dass Gott dich weit weniger hart bestraft, als du es eigentlich verdient hast. Kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Diese Erkenntnis ist höher als der Himmel. Und was bist du dagegen? Sie ist tiefer als die Unterwelt. Und was weißt du im Vergleich dazu? Sie ist größer als die Erde und weiter als das Meer. Wenn Gott kommt und einen Menschen ins Gefängnis wirft oder ihn vor Gericht bringt, wer darf sich ihm denn in den Weg stellen? Denn er durchschaut die Menschen in ihrer Falschheit und sieht auf einen Blick alle ihre Sünden. Weder wird ein Hohlkopf weise, noch bringt ein Wildesel Menschen zur Welt. Und nun bring dein Herz in Ordnung und breite deine Hände betend zu Gott aus. Wende dich von all deiner Sünde ab und lass keine Falschheit bei dir zu. Dann wirst du deinen Kopf voll Unschuld aufrichten. Du wirst stark und mutig sein. Dein Leiden wirst du vergessen, wie versickertes Wasser. So wird's dir vorkommen, wenn du daran denkst. Dein Leben wird heller werden wie der Mittag und selbst deine dunklen Tage werden wie der strahlende Morgen sein. Du wirst Mut fassen, weil du Hoffnung hast. Du wirst Geborgenheit finden und dich unbesorgt zum Schlafen hinlegen. Niemand wird einen Schlaf stören und viele Menschen werden sich bemühen, dir zu gefallen. Die bösen Menschen dagegen werden alle Hoffnung verlieren. Für sie gibt es keinen Zufluchtsort. Ihre Hoffnung wird sich in Verzweiflung verwandeln.
Wahrhaftig, ihr vertretet die Menschheit und mit euch wird die Weisheit aussterben. Aber auch ich habe Verstand wie ihr und mein Wissen kann durchaus mit eurem mithalten. Wer wüsste nicht, was du eben gesagt hast? Trotzdem lachen meine eigenen Freunde mich aus. Sie verspotten einen frommen und gerechten Mann, dessen Gebete bisher von Gott erhört wurden. Die Menschen, denen es gut geht, meinen, sie könnten diejenigen, die in Not sind, verhöhnen und ihnen noch einen Stoß versetzen, wenn sie ohnehin schon wanken. Dagegen leben die Gewalttätigen in Frieden. Und die Menschen, die Gott herausfordern und nur auf ihre eigene Kraft vertrauen, bleiben unbehelligt. Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. So wie mein Mund gute Speise erkennt, so prüft mein Ohr die Worte, die es hört. Weisheit gehört dem Alter und Erkenntnis denen, die schon viele Jahre leben. Doch bei Gott allein ist wahre Weisheit und Macht vorhanden. Rat und Einsicht sind nur bei ihm zu finden. Was er zerstört, kann nicht wieder in Ordnung gebracht werden. Wen er einschließt, den kann niemand herausholen. Wenn er den Regen zurückhält, wird es trocken. Wenn er das Wasser freilässt, überflutet es die Erde. Ja, Macht und Weisheit gehören ihm. Verführer wie Verführte stehen in seiner Hand. Er nimmt erfahrenen Ratgebern Amt und Ehre und macht angesehene Richter zu Narren. Gefangene von Königen befreit er und legt stattdessen den Königen Fesseln an. Er enthebt Priester ihres Amtes, er entmachtet die Mächtigen. Bewährten Rednern entzieht er das Wort und raubt den Ältesten ihre Urteilskraft. Er lässt die Fürsten in Ungnade fallen und entwindet den Starken ihre Waffen. Verborgenes enthüllt er aus dem Dunkel. Er bringt die tiefsten Geheimnisse ans Licht. Er erhebt Völker und zerschmettert sie. Er macht Nationen groß und lässt sie wieder fallen. Er raubt Männern, die Länder regieren, den Verstand und lässt sie orientierungslos durch die Wüste irren. Sie tappen in Finsternis, ohne Licht und taumeln umher wie Betrunkene. Ja, ich habe all das mit meinen eigenen Augen gesehen und mit meinen eigenen Augen gehört. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich weiß genauso viel wie ihr. Ich stehe euch in nichts nach. Wie gern spräche ich mit dem Allmächtigen selbst. Ich will meine Sache Gott selbst vortragen. Denn ihr lullt mich ein mit Lügen. Und als Ärzte seid ihr billige Quacksalber. Ihr solltet besser schweigen. Das könnte man euch noch als Wahrheit anrechnen. Hört mir zu, wie ich mich verteidige und denkt darüber nach, was ich vorbringe. Wollt ihr Gott mit Lügen verteidigen und mit falschen Aussagen für ihn eintreten? Wollt ihr Partei für ihn ergreifen oder seinen Rechtsbeistand spielen? Passt auf, dass er euch nicht einmal genau unter die Lupe nimmt. Das wäre nicht gut für euch. Oder glaubt ihr, ihr könntet ihn ebenso leicht täuschen wie einen Menschen? Nein. Ihr werdet ernsthafte Schwierigkeiten mit ihm bekommen, wenn ihr mit falschen Aussagen für ihn eintretet. Erfüllt seine majestätische Hoheit euer Herz nicht mit Schrecken? Durchschauert euch nicht die Ehrfurcht vor Gott? Eure Lehrsätze sind so wertlos wie Asche. Eure Verteidigung ist so brüchig wie Lehm. Schweigt jetzt, denn ich will reden. Und dann die Folgen meiner Worte tragen. Wozu sollte ich versuchen, mich selbst zu schützen? Nein, ich will alle Zurückhaltung aufgeben, selbst wenn ich damit mein Leben riskiere. Gott mag mich töten, doch ich kann nicht mehr warten. Meine Wege will ich vor ihm verteidigen. Schon das wäre ein Gewinn, denn als Sünder dürfte ich ja nicht vor Gott hintreten. Hört gut zu, was ich nun sage. Macht eure Ohren weit auf für meine Worte. Ich habe meine Rechtfertigung gut vorbereitet. Meine Unschuld wird klar zutage treten. Wer könnte mir beweisen, dass ich im Unrecht bin? Wenn das möglich wäre, würde ich lieber gleich schweigen und tot umfallen. Oh Gott. Zwei Dinge erbitte ich von dir, damit ich dir gegenübertreten kann. Nimm deine Hand von mir und jage mir mit deiner Gegenwart nicht Angst und Schrecken ein. Dann stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Oder lass mich reden und antworte du. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viel Verfehlungen ich begangen habe. Lass mich meine Vergehen und Sünden erkennen. Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir? Willst du ein Blatt erschrecken, das der Wind verweht? Willst du einen dürren Halm verfolgen? Du gibst mir bittere Medizin zu schlucken und lässt mich die Sünden meiner Jugend büßen. Du machst mich zu einem Gefangenen. Du machst mich auf Schritt und Tritt. Du überwachst mich auf Schritt und Tritt und überlässt mir keinen Freiraum zum Gehen. Dabei bin ich einer, der wie faulendes Holz zerfällt, wie ein mottenzerfressener Mantel. Wie vergänglich ist doch der Mensch. Wie kurz ist ein Leben und wie viel Leid muss er tragen? Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf. Und im nächsten ist er verweckt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Beistand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals! Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von ihm ab und gönne ihm etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der Stumpf absterben. Trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug und wo ist er dann? Wie das Wasser eines Sees verdampft und ein Fluss versickert und austrocknet, legt sich der Mensch zum Sterben hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel vergeht, wird er nicht mehr erwachen und nicht aus seinem Schlaf aufgeweckt werden. Ich wünschte, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen. Und ich würde antworten. Und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Doch wie Berge einstürzen und Felsen von der Klippe rollen, wie Wassersteine aushöhlt und Flüsse den Boden fortschwemmen, so vernichtest du die Hoffnung des Menschen. Du überwältigst ihn und er verschwindet für immer. Du entstellst sein Gesicht im Tod und schickst ihn fort. Er weiß nicht, ob seine Söhne einmal zu Ehren kommen oder in Bedeutungslosigkeit versinken. Er ist ganz eingesponnen in seinen eigenen Schmerz und seinen eigenen Kummer.
Ihr habt nun die knappe Hälfte dieses Streitgesprächs mitbekommen. Und es geht so weiter, dass Eliphas Hiob nochmal fertig macht und ihm erklären will, wie schlecht er eigentlich ist und warum er das sich nicht eingesteht. Hiob verteidigt sich wieder inbrünstig. Dann kommt Bildad und malt ihm nochmal vor Augen, Hiob, du bist falsch und kehr endlich zu Gott um, dann wird alles gut werden. Und dann kommt Kapitel 19 und da steigen wir zum Abschluss nochmal ein, welch Licht, warum auch immer, in diesem verzweifelten, gebrochenen Mann aufleuchten kann.
Wie lange wollt ihr mich noch quälen mit euren Worten auf mich einschlagen? 10-mal habt ihr mich nun beschimpft. Ihr misshandelt mich, ohne euch zu schämen. Und selbst wenn ich gesündigt hätte, wäre das allein meine Sache. Wenn ihr wirklich über mich triumphieren wollt, dann legt mir da, wofür ich mich schämen sollte. Ihr müsst doch sehen, dass Gott mir Unrecht tut. Er hat sein Netz rings um mich ausgeworfen. Schreie ich Gewalttat, antwortet mir niemand. Rufe ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Gott hat meinen Weg vermauert. Ich kann nicht weitergehen. Er hat meine Straße in Dunkelheit gehüllt. Er hat mir meine Ehre genommen und mir die Krone vom Kopf gezerrt. Er hat mich von allen Seiten niedergerissen. Mit mir ist es aus. Ich bin wie ein entwurzelter Baum ohne Hoffnung. In seinem Zorn wütet er gegen mich. Er hat mich zu seinem Feind erklärt. Seine Truppen rücken gemeinsam vor. Sie bauen Straßen, um mich anzugreifen. Sie haben mein Haus umstellt. Meine Brüder hat er mir genommen. Meine Bekannten haben sich von mir entfremdet. Meine Nachbarn halten sich von mir fern. Und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausdiener und meine Mägde behandeln mich wie einen Fremden. Für sie bin ich zu einem Ausländer geworden. Ich rufe nach meinem Knecht, doch er antwortet nicht. Ich muss ihn geradezu anflehen. Meine Frau ist mein Atem zuwider. Und meinen Brüdern ekelt vor meinem Gestank. Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttische Bemerkungen. Alle, denen ich vertraute, verabscheuen mich. Und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Und sogar meine Zähne habe ich verloren. Habt Mitleid mit mir, meine Freunde, habt Mitleid. Denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden. Oder sie könnten mit eisernem Griffel in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn sehen, ja. Mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken. Ohne jede Fremdheit. Und danach sehnt sich alles in mir. Wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen, um ihm nachzuweisen, dass er an seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht vor seinem richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt.
Ich finde es stark, dass ihr euch darauf eingelassen habt, wo ihr es gepackt habt, dabei zu bleiben. Und ich will euch vier kurze Gedanken mitgeben. Der erste ist, krass viel Tiefe und krass viel Gottessuchen steckt in diesen Gesprächen. Und ich glaube, manchmal verlernen wir das so ein bisschen, drum zu ringen, wie es Gott und tief zu bohren. Alle vier ringen darum, wer Gott eigentlich ist und wie Gott ist. Und wir denken vielleicht nach 7 Minuten, jetzt reicht's auch mal wieder. geht mir selber so, wenn ich hier mal durchgelesen habe, dann denke ich so, Junge, ist es lang und immer wieder. Und ich glaube, es ist gut investiert, zu suchen, zu fragen und so weiter. Wir leben in einer Zeit, wo man einfach billig abgespeist wird mit oberflächlichen Antworten. Tiefe, nach Tiefe suchen. Reinwühlen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Achtung vor einfachen Formeln. Das ist das ganze Problem dieser Freunde. Sie wollen Gott runterbrechen auf eine einfache, menschlich kontrollierbare Formel. Und wir haben ganz einfache Wahrheiten in der Bibel, die glasklar sind und gelten. Dass Gott uns liebt, Jesus für uns gestorben ist, er uns annimmt. Es gibt so einen Kern, aber das sind keine Formeln, sondern das sind die Geschenke, die Gott ganz klar beschreibt. Aber Leben mit Gott und vor allem Gott in seinem ganzen Wesen zu verstehen, lässt sich einfach nicht in unseren Kasten reinmachen. Und es gibt so viele Tendenzen, Statements, die wir selber bringen über einzelne Lebensthemen und so, über Bereiche, über wie kriege ich mein Bibellesen in den Griff oder Beten in den Griff, wann bin ich gut unterwegs mit Gott, wie kriege ich eine christliche Beziehung gut hin, oder dann gibt's immer mal so verschiedene Hypewellen von christlichen Strömungen, die so eine Methode hypen, oder ihr müsst nur so machen oder es nur so sehen und so, und es zieht Leute an wie Magneten, einfache Formeln zu haben, die so klar klingen, und dann hört man einen Vortrag und dann sagt jemand nur so und so und so und dann wird's gut mit Gott und es zieht so an und man denkt so, ja, ja, ja. Und dieses ganze Gespräch zeigt, weil wir ja wissen, das sind und wissen, was für ein Müll die drei anderen reden, es ist einfach nicht so, alles runterzubrechen. Gott passt nicht in unsere einfache Formel, und deswegen Achtung vor einfachen billigen Formeln. Unser Gott ist groß und anders und größer. Und das Dritte, voll ehrlich. Du kannst voll ehrlich sein. Vielleicht hast du es gespürt, was Hiob Gott alles sagt. Es ist so spannend, weil Gott sagt im Kapitel 42 zu Eliphas, den Keschi gespielt hat, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, weil ihr nicht recht von mir geredet habt, wie mein Knecht Hiob. Er stellt Hiob als Vorbild in diesen Gesprächen dar. Aber Hiob hat krasse Sachen rausgehauen und hat auch Dinge über Gott gesagt, die gar nicht stimmen, und hat Dinge an Gott angezweifelt, die nicht richtig waren. Aber er war in der Haltung, dass er echt Gott gesucht hat, und er war voll ehrlich vor Gott und ist mit seinem Ganzen, hat das Ganze Gott hingeworfen. Und ich mache dir so Mut, komm voll ehrlich zu Gott, versuch nicht dein Leben billiger oder oberflächlicher zu machen, wie es ist, sondern komm mit all dem, was da ist, voll ehrlich zu Gott. Und das Vierte, es ist ein absolutes Rätsel, woher diese Hoffnungsverse kommen, mit denen Hiob alias Jamin geschlossen hat. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Krass, oder? Man weiß einfach nicht, woher das kommt. Plötzlich hat diesen Mann so einen Hoffnungsstrahl getroffen. Danach geht's weiter. Hiob wird noch bitterer, noch tiefer in die Grube hinein in den weiteren Gesprächsschleifen. Und aber was es so tief symbolisiert, und es ist ja ein Ausblick auf Jesus, was hier steht, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Hoffnung ist immer da, weil Gott das letzte Wort hat. Egal in welcher Situation, egal wie trüb es ist. Heute Vormittag hatte ich so eine ganz trübe Gedankenwelle. Hättet ihr wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wenn ihr mich nicht gesehen habt. Aber in mir war es so richtig trüb, bitter und hoffnungslos. Und wisst ihr, in all den Situationen, wo es euch so geht, könnt ihr euch allein an dem Zeugnis von Hiob darum klammern. Hoffnung ist immer da, weil Gott das letzte Wort hat. Hoffnung geht nicht kaputt, weil es in Gott gründet. Und das ist eine gute Wahrheit zum Leben, zum Leiden und zum Sterben. Ich bete, Jesus, danke für den Abend. Danke für dein Wort, das so tief ist. Wie du uns in so faszinierender Weise auch in dieses Buch mit hineinnimmst, dass wir das jetzt so erleben durften. Danke für den weiteren Abend, der vor uns liegt. Für die Zeit, die wir haben. Begegne du uns in diesen Tagen immer weiter und tiefer, Herr. Amen.